Lasst mich mit Gebet beginnen. Bleibt sitzen. Vater, rede du zu uns, segne uns und verherrliche dich. Amen. So, heute machen wir weiter im Nehemia-Brief oder im Buch Nehemia. Ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal darüber gepredigt habe. Und deshalb werde ich wiederholen, was alles geschehen ist, bis zu dem, wo wir uns heute, oder bis zu dem, mit dem wir uns heute beschäftigen. Wir sind heute im Kapitel 4. Und ich habe die Geschichte Israels bis zu Nehemia schon ein paar Mal erzählt, aber Repetitio est mater studiorum. Die Lateiner wissen, was das heißt. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und ich habe mir überlegt, ob es dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen überflüssig, ein bisschen driesig wird, dass ich immer wieder die Geschichte wiederhole und ich gefühlt immer das Gleiche erzähle zur Einleitung. Aber dann dachte ich mir, ich gebe euch die Aufgabe mit. Und setzt euch heute nicht beim Mittagessen, sondern beim Abendessen hin und versucht mal irgendeinem Familienmitglied die Geschichte Israels sehr detailliert mit Namen, mit Ereignissen wiederzugeben. Und wenn ihr das perfekt hinbekommt, dann könnt ihr es mir sagen, dann weiß ich, ich kann diesen Teil ein bisschen kürzer machen. Also, wir sind heute in Nehemia Kapitel 4. Was war bisher geschehen? Das Volk Israel und das Salomo, ich fange ganz weit vorne an, und das Salomo, danach Salomo, hat sich aufgeteilt in zwei Reiche. Das Nordreich hieß Israel, das Südreich hieß Juda. Sehr gut, soweit die Prüfung ganz gut rumgebracht. Das Nordreich war sehr böse. Wenn ich mich recht erinnere, gab es nur einen König, der Gott wohlgefällig war. Und deshalb nach 224 Jahren ist das 230, rund mal ein bisschen auf, bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber wenn man es durchzählt, ungefähr 230 Jahre später, nach der Gründung des Nordreiches, kamen schon die Assyrer, der König Salmanasser, und hat das Volk in die Gefangenschaft geschleppt. Was waren die drei Reiche, die das Volk Israel sehr beeinflusst haben? Die drei heidnischen Reiche, eins habe ich gerade genannt, das waren die Assyrer. Wer kam danach? Babylonier, und dann kamen die Meder und Perser. Wieder die Analogie zu dem Azubi, der unnötigerweise die Werkstatt fegen muss. ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, Assyrer, Babylonier, Meder und Perser. Soweit. Die Assyrer haben das Nordreich verschleppt. Ein paar Jahre später wurde auch dann auch Juda verschleppt von den Babyloniern. Die Chaldäer, Babylonier sind das gleiche Volk, haben das Königreich Juda, die letzten zwei Stämme, Benjamin und Juda, brutalst vernichtet. Zwei Jahre haben sie Jerusalem belagert, haben die Menschen in der Stadt in den Kannibalismus getrieben. Es wurde ganz übel, ganz üble Dinge sind geschehen. Die Chaldäer sind eingefallen, haben das Volk Israel vernichtet und den Teil, der nicht vernichtet wurde, mit in die Gefangenschaft genommen. Wenn man sich so ein bisschen ein Bild der Chaldäer machen will, dann kann man heutzutage in den Iran schauen. Das sind genau diese Menschen, das Ayatollah-Regime, kann man so ein bisschen die Verbindung oder sich vorstellen, wie Nebukadnezar, was das für einer war, was die gemacht haben. Die letzte Zahl waren über 36.000 Tote, wie das Ayatollah-Regime auf die eigenen Zivilisten, auf die eigene Bevölkerung geschossen und vernichtet haben. Das ist so die Mentalität, die in dem Volk mitschwingt. Und diese Mentalität hat das Volk, das Südreich, Juda, in die Gefangenschaft geführt. 70 Jahre in der Gefangenschaft, einer der großen Helden war Esther, der zweite große Held war Daniel. Und dann irgendwann gab es einen Machtwechsel, die Meder und Perser, Darius, haben die Babylonier abgelöst. Und der Serubabel, ein Mann Gottes, hat die erste Welle nach 70 Jahren Gefangenschaft zurück in die Heimat geführt, zurück nach Israel. Und er hat angefangen, den Tempel zu bauen. Das Werk kam zum Erliegen, dann kam die zweite Welle unter dem Schriftgelehrten Esra. Er hat den Tempel fertiggestellt und dann kam die dritte Welle, Nehemia. Fangen wir an zu lesen, Nehemia 1, Vers 1. Und er hat die letzte Welle, offizielle Welle, zurückgeführt ins Land. Und er hat nicht nur den äußeren Tempelbezirk voll fertiggestellt, sondern er hat die Mauer gebaut. Und der große Mauerbau ist ja das, wofür Nehemia in der Regel bekannt ist. Wenn man so ein bisschen zurückrechnet, seit Nehemia 1,1 bis Nehemia Kapitel 4 sind ungefähr 9 Monate vergangen. Wir lesen im Monat Nehemia 1, Vers 1, Monat Kislev, ungefähr November, Dezember. Da bekam er die Nachricht von seinem Bruder Hanani aus der Gefangenschaft. Das Volk liegt immer noch gottlos da, die Stadt ist nicht aufgebaut, die Tore sind verbrannt. Ungefähr ein halbes Jahr später, im Monat Nisan, ist er dann vom König, kann ihm sein Anliegen vorbringen, warum er traurig ist, warum es ihm so schlecht geht. Der König gewährt ihm die Bitte, er gewährt sie ihm nicht nur, nein, er schickt ihn sogar, er gibt ihm den Auftrag, Jerusalem, den Tempel, alles wieder voll aufzubauen. Wenn man, also das war ungefähr 6 Monate, dann kann man großzügig rechnen, 2 Monate Reisezeit von Babylon oder von Susan bis nach Jerusalem. Dann wissen wir, 3 Tage hat er die Mauer inspiziert, lesen wir in Kapitel 2 ab Vers 11. Und dann finden wir in Kapitel 3, in dem letzten Vers, wir aber bauten die Mauer weiter, oder wir bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Die halbe Höhe. Wenn das ein linearischer Bau war und quasi das Verhältnis von erledigter Arbeit zu Zeit immer gleich blieb, die Mauer dauerte 52 Tage zu bauen, also sind wir hier nach 26 Tage Bauzeit, ungefähr auch einen Monat, also 9 Monate, wenn man das zurückrekonstruieren will. Ich drösel das so auf, weil mir das wichtig ist, dass die Zeitangaben, die hier genannt werden, dass sie richtig und dass sie wichtig sind und dass sie stimmen und dass wir hier nicht irgendwelche großen Jahre oder was weiß ich reinlesen müssen. Und ganz interessant ist auch in Kapitel 6, Vers 15, da wird uns gesagt, dass der Mauerbau 52 Tage gedauert hat. Und wir staunen alle, 52 Tage, oh, wie wunderbar, das ging ja rasend. Hätte vielleicht der Architekt vom Berliner Flughafen sich mal Nehemia durchlesen müssen. Aber mir ist es so wichtig, 52 Tage, das Wort Tage ist das Wort Yom. Das ist genau das gleiche Wort, das in Genesis 1 verwendet wird, wenn von 6 Tage geredet wird. Und das ist ganz klar, Gott hat die Welt in 6 Tage geschaffen, 24 Stundeneinheiten. Und das sind so Hinweise, wo sich die Bibel auslegt, wo sich die Bibel erklärt und wo wir uns festhalten können, wenn uns jemand kommt und sagen will, die Welt ist in vielen, vielen Jahrtausenden entstanden. Das hat Gott, hat die Evolution verwendet, theistische Evolution. Das ist ein Irrsinn, das ist Lug und Trug und eine Irrlehre, das will ich sagen. So, jetzt sind wir hier. Habe ich was vergessen? Nein. Jetzt sind wir hier in Kapitel 4. Die Mauer ist zur Hälfte gebaut. Kapitel 3 ist keine Alternative, um die Schafe zu zählen, wenn man einschlafen will. Wenn hier die ganzen Familien und die ganze Verse beschreiben, wer welchen Abschnitt gebaut hat, dann ist das uns Vorbild und Ermahnung. Dann ist es uns Vorbild und Ermahnung, Opfer zu bringen, um ein Gottesreich zu bauen. Diese Familien, jeder Vers gibt Zeugnis davon, wie diese Menschen ihr Leben zurückgestellt haben für diese Zeit des Mauerbaus, wie sie Opfer gebracht haben, wie sie alles gegeben haben. Sie haben nichts vor Gott zurückzuhalten, um die Mauer zu bauen, um Gottesreich und Jerusalem wieder aufzubauen. Bis auf die Vornehmen von Tekoa, aber die haben wir das letzte Mal behandelt, wie die sich versündigt haben und sich geweigert haben mitzubauen. Daran orientieren wir uns nicht. Jetzt Kapitel 4, heute fangen wir an. Ich habe den Text in 3, wie üblich, in 3 Bereiche unterteilt. Wir wollen uns 3, ich weiß gar nicht genau, wie ich es nennen soll, 3 Eigenschaften anschauen, die uns der Text hier bietet. Wir behandeln das Buch Nehemia und schauen uns Nehemia an, damit er uns ein Vorbild wird. Und heute wollen wir uns 3 Eigenschaften Nehemias, so kann man sagen, 3 Eigenschaften Nehemias anschauen, wie er uns Vorbild wird. Wir schauen uns reales Beten, reales Bewahren und reales Benehmen an. Reales Beten, reales Bewahren, reales Benehmen. Ich bin mir bewusst, diese Aufteilung, diese Einteilung ist nicht inspiriert. Ihr könnt mir nach der Predigt auch gerne Vorschläge bringen. Aber ich habe das Wort real bewusst gewählt. Und das ist auch der Titel heute von der Predigt. Nehemia, ein reales Vorbild. Real bewusst gewählt. Denn ich möchte, dass sich jeder heute fragt, wie real und wie echt sind Nehemias Eigenschaften, die wir in dem Text finden, in unserem Leben. Oder natürlich die Gegenfrage, wie fiktiv oder wie gespielt ist dein Glaube, sind die Eigenschaften Nehemias in unserem Leben. Oder vielleicht sogar, wo wehre ich mich gegen Gottes Handeln, gegen Gottes Geschichte in meinem Leben? Wie real ist mein Glaube in meinem Leben? Wisst ihr, Nehemia, ihm begegnen viel Anfechtung, viel Anfeindung, viel Schwierigkeiten, um sanft auszudrücken. Aber er hat sich zu keiner Zeit mit einem zweifelnden Warum an Gott gewandt. Niemals hatte Gottes Führung, niemals hatte die Ereignisse in Frage gestellt, angezweifelt. Nein, zu jeder Zeit suchte er ein reines Gewissen vor Gott. Zu jeder Zeit suchte er Gottes Rat und Gottes Führung. Und zu jeder Zeit nimmt er alles aus Gottes Hand. Und deshalb ist er ein Vorbild für uns. Und deshalb studieren wir Nehemia, Deshalb studieren wir sein Leben, um eben die Prinzipien zu erkennen und Verhaltensmuster zu verstehen. Wozu? Damit wir selbst in der Heiligung wachsen können. Denn das ist ja unser Lebensziel, in der Heiligung zu wachsen. Und dann irgendwann das ewige Erbe im Himmel. Reales Beten, der erste Punkt. Ich lese die Verse 1 bis 3, Kapitel 4, Nehemia 4, Verse 1 bis 3. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Astutiter hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt, zur Hälfte ist es ja hier, und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Ja, tolle Situation, oder? Die Feinde umschließen Jerusalem, die Feinde planen einen Angriff. Sie hassen den Gott der Israeliten und sie wollen dem Werk ein Ende bereiten. Und wisst ihr, die Feinde, die umschließen Jerusalem tatsächlich geografisch von allen Seiten. Ich habe wirklich blöderweise die Karte zu Hause liegen lassen. Ich hoffe, dass ich es das nächste Mal mitbringe und raus zu der anderen Sammlung stelle. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, draußen habe ich eine PowerPoint ausgedruckt, wo ihr den Mauerbau schön in Bildern sehen könnt. Roger Libi hat sich da mal Zeit genommen und hat es Fotos gemacht und so weiter. Relativ gut, müsste draußen auf dem Bücherregal stehen. Geografisch umschließen, umringen die Feinde Israels Jerusalem. Im Norden ist Samaria, im Süden sind die Araber, das ist die Negev-Gegend. Im Westen, circa 50 Kilometer von Jerusalem, ist Astod. Hier finden wir vom Astoditer die Rede. Und dann im Westen sind die Ammoniter, das ist der Kollege Tobia, der hier genannt wird. Sie alle umringen Jerusalem, sie alle haben einen Hass auf Gott. Und der Zorn der Feinde, er braut sich zusammen, er wird immer stärker. Die Juden und ihren Gott, das wollen wir nicht haben. Und ich möchte nochmal kurz den Hintergrund der Samariter ansprechen, von diesem Sanballat. Sanballat wird uns hier als Horoniter vorgestellt. Die Historiker gehen davon aus, dass er aus der Stadt Bet-Horon kam. Und das war im Autoritätsgebiet von Samaria. Zusätzlich war Sanballat der Statthalter von Samaria. Also können wir sagen, er war der Samariter. Die Frage, warum eigentlich sind sie so feindselig den Juden eingestellt? Was war passiert? Die Juden, wir können eigentlich nicht sagen, dass sie zu diesem Zeitpunkt wieder irgendwas grob gegen Gott gemacht hätte, dass Gott wieder ein Volk beschwören musste, um gegen die Juden zu ziehen. Nein, es hat eigentlich eher viel mehr einen politischen, historischen Hintergrund. Die Samariter, was war das für ein Volk? Nun, das ist auch wieder ganz wichtig und ganz gut, die Geschichte Israels zu kennen, auch fürs Neue Testament, barmherziger Samariter und so weiter. Die Samariter waren Volk, das in der Gegend Israels im Nordreich angesiedelt wurden, als der Assyrerkönig Salmanasser das Volk in die Gefangenschaft führte. Er hat die Israeliten weggeführt und hat dann Menschen aus anderen Völkern aus seinem Reich in diese leere Gegend geführt. Und hat gesagt, sei dort, bewohnt die Gegend. Guck, dass nicht alles brach liegt. Nun, diese Heiden, sie haben ihre eigenen Götter mitgebracht und zur Strafe, weil jetzt die Heiden in diesem Reich Israels wohnten, hat Gott was unter sie geschickt? Löwen. Viele Löwen kamen und haben angefangen, die Leute zu töten. Dieses Mischvolk aus vielen Völkern und teils zurückgebliebenen Israeliten fragen sich dann, okay, was machen wir? Sie kamen auf die Idee, wir müssen den Gott der Juden verehren. Das haben sie dann getan. Und dann haben sie so eine Art Mischreligion ins Leben gerufen. Ein bisschen Judaismus oder diese hebräische Kultur, ein bisschen von wem auch immer. Ein schöner, durchmengter Brei. Und Gott hat sich erbarmen lassen, er hat die Löwen zurückgerufen. Sie wurden nicht mehr getötet, aber dann lebte dieses Mischvolk und waren die Samariter. Als Zerubabel kam, die erste Welle zurückgeführt hat und den Tempelbau begonnen hat, da hat sich das Volk der Samariter dem Volk der Juden zugehörig gefühlt. Sie hatten viele Überschneidungen im Glauben und in religiösen Praktiken. Zerubabel aber hatte keinerlei Interesse an irgendwelchen ökonomischen Bestrebungen und hat denen ganz klar die Kante gezeigt und hat gesagt, nein, ihr dürft nicht mitmachen. Könnt ihr nachlesen in Esra 4, Vers 3. Er hat ihnen die Mithilfeleistung beim Tempelbau verweigert. Und das hat die Samariter so geärgert, dass sie sich beim König beschwert haben und haben sie verleumdet, dass die Israeliten und Zerubabel haben gesagt, die bauen ihren Tempel, sie lehnen sich wieder gegen dich auf. Der König hat darauf gehört, der Tempelbau kam zum Erliegen. Erst einige Jahre später unter Esra wurde dann der Stopp des Tempelbaus beendet und der Tempel wurde fertiggestellt. Dann aber kam Esra zurück. Er baut weiter. Wieder einmal versuchen sich die Samariter freundlich, brüderlich zu erweisen und mitzuarbeiten. Und sie fragen die Hilfe an, beziehungsweise, das habe ich jetzt falsch gesagt, sie fragen nicht die Hilfe an, sondern sie kommen und Nehemia in seinem ersten einer seiner ersten Amtstaten, kann man sagen, als er in das Land nach Jerusalem kommt, verweigert ihnen direkt die Mitarbeit. So, das war jetzt richtig gesagt, das davor war falsch. Also Nehemia kommt und er zieht direkt wieder diese Grenze und sagt, ihr Samariter seid ein Mischvolk und wir vermischen uns nicht mit uns. Das war ja ein Teil unserer Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und er zieht die Grenze. Und das alles hat die Samariter so aufgewühlt und so zornig gemacht. Das haben sie nicht verstanden und sie wollten es nicht verstehen und sie wollten sich auch nicht zufrieden finden damit. Und deshalb haben sie immer wieder versucht, dem Werk in Jerusalem ein Ende zu bereiten. So, Sanballat ist so der Inbegriff der Gegenspieler des Feindes Israels. Und was macht das Volk? Hier kommen nun die Araber oder die Samariter, muss man sagen. Sie wollen das Volk angreifen, sie sind zornig. Sie verschwören sich gegeneinander und sie kommen gegen Jerusalem, um zu kämpfen und Verwirrung anzurichten. Und das macht das Volk. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Das Volk sucht Schutz bei Gott. Das Volk sucht Geborgenheit bei Gott. Sie sind sich bewusst, bei Zerubabel vor ein paar Jahrzehnten, da waren die Samariter sehr erfolgreich. Und wir brauchen unseren Gott. Zerubabel wusste das auch, aber Gott hat es anders geführt. Und sie wissen, sie brauchen ihren Gott. Sie können nur bei ihrem Gott Schutz finden. Nur er hält seine Hand über sie. Nur das wirkt. Und so wird dieses Gebet des Volkes in Vers 3 zur Realität. Ein reales Gebet. Und dieses reale Gebet ist übrigens so ein Lebenszeugnis Nehemias. Könnte man auf seinen Grabstein schreiben, ein realer Beter. Immer wieder finden wir Kurzgebete, Hilferufe und manchmal auch lange und ausführliche Gebete von Nehemia. Aber es ist ein Mann, er ist ein Mann des Gebets in jeder Situation. Und wir sehen hier in Vers 3, wir aber beteten. Wir sehen, dass sein Vorbild bereits auf die Israeliten übergeschwappt ist, dass sie sich an ihm orientiert haben und auch Gott zu Gott gerufen haben. Das Gebet wird zur Realität. Was ist die Reaktion, als die Anfeindung kommt? Kein Fliehen, sondern Flehen. Keine Verbitterung, sondern Vertrauen. Und kein Klagen, sondern Kämpfen, werden wir noch sehen. Flehen, Vertrauen, Kämpfen. Wisst ihr, reales Beten zeigt sich in Gehorsam, nicht in Rebellion und Zweifel. Reales Beten bewahrt. Gott hört auf reales Gebet. Reales Beten bewahrt. So kommen wir zu dem zweiten Punkt, reale Bewahrung, die Verse 4 bis 9. Ja, ich lese alle vor. Wir gehen weiter. Nehemia 4, Vers 4. Und Juda sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt. Wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, also hier Sanballat, die Samariter, die Widersacher sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen, es uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen, hinter den Mauern, an die offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde es hörten, dass es uns bekannt geworden war, dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seiner Arbeit. Nun, das Volk war in ein bisschen in einer schwierigen Situation. Nicht nur, dass sie geografisch von allen Feinden umzingelt waren, nein, sie litten auch unter der Last des Mauerbaus. Vers 4, die Kraft der Lastenträger wankt und es gibt so viel Schutt, also es gibt noch mehr Arbeit und die Kraft haut schon ab. Das war der Zustand des Volkes, als die Angriffe gedroht haben. Es war keine Kraft mehr da. Sie waren im Grunde hilflos, schutzlos ausgeliefert. Ein einfacher Fraß für die Löwen aus Samaria. Das war die Ausgangssituation. Das war die Lage. Und jetzt bekommen wir ab Vers 4 eine sehr detaillierte Beschreibung der Feindseligkeit Und auch der Gegenmaßnahmen Israels. Wie sind sie mit dieser Lage, mit dieser Situation umgegangen? Sie wussten, sie aus sich selber können nichts machen. Wir sehen in Vers 5 die nächste Eskalationsstufe der Feinde in ihrem Hass auf das Volk Israel. Wir sehen von Kapitel 3, Vers 33, wie es von Verspottung nun zur Vernichtung übergeht. Verspottung langt nicht mehr, ein Fuchs springt auf die Mauer, dann klappt alles ein, war so das, die Quintessenz ihres Spottes. Und jetzt aber ab Vers 5, unsere Widersacher sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Mittlerweile ist der Hass der Samariter so groß, dass sie bereit sind, erstmal oberflächlich bereit sind, sich gegen den Auftrag des Königs Artaxerxes in Babylon zu wenden. Wir erinnern uns, Nehemia hat nicht nur die Bitte genehmigt bekommen, nein, er wurde gesandt, können wir in Kapitel 2 nachlesen. Er wurde gesandt, er war im Auftrag des Königs unterwegs. Er hatte Briefe vom König an alle Statthalter mitbekommen, auch an alle Forstwirte, damit sie Holz kriegen. Er war Gesandter des Königs. Und nun verblendet der Hass der Feinde sie so arg, dass sie die lebensmüde Strategie wählen und sie sind bereit, gegen das Volk Israel in den Kampf zu ziehen, das unter dem Schutz Artaxerxes steht. Vers 6, als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen, hinter der Mauer, an die offenen Plätze und stellte sie auf mit Schwertern, Speeren und Bögen. Nehemia war sich bewusst, das Werk, an dem sie arbeiten, ist ein Werk Israels, ein Werk vor Israel, von Israel vor Gott. Er schickt keine Boten zurück zum König nach Artaxerxes, zum Artaxerxes. Er weiß, in dieser Situation, das ist ein geistlicher Kampf. Und ich muss mich an meinen Gott wenden und er muss mir helfen. Und er ist ein sehr weiser Mann, der Nehemia. Er hört auf die Warnungen. Und er geht ins Gebet, er fängt an real zu beten. Aber das langt nicht, menschlich gesprochen langt das nicht. Er weiß, dass sich die Juden sehr verstreut befinden. Und er weiß, er muss sie jetzt alle bringen und bündeln und er muss sie als Wachen aufstellen. Er muss zur Tat schreiten. Und deshalb stellt er eben Wachen auf. Und ich habe mich gefragt, als ich das Kapitel gelesen habe, woher hat der gute Mann diese ganzen Waffen, Speere, Schild, Schwerter? In Kapitel 2, Vers 9, da sehen wir, dass der König Artaxerxes Heeroberste mitgeschickt hat. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Also Nehemia hat sich damals schon sehr gut vorbereitet und er hat Soldaten mitbekommen. Und wir können sehr stark davon ausgehen, dass diese Soldaten jetzt eben mitarbeiten, mithelfen mussten und dass sie nicht nur selber bereit sein mussten für den Krieg, sondern dass sie ihre Waffen eben teilen mussten mit den Lastenträgern, die eigentlich schon keine Kraft mehr hatten. Aber das war die Situation. Sie haben die Situation von Gott angenommen. Sie haben die Situation vor Gott gebracht, gebetet und haben seine Bewahrung gesucht und dann bekommen. Gott hat ihnen Kraft gegeben. Also Nehemia stellt Wachen auf. Und dann in Vers 8, da redet er zu den Obersten und dem ganzen Volk. Und er erinnert die Menschen, für wen und für was sie eigentlich kämpfen und bauen. Ihr seht schon, dieses Mauerbau, das Bauen geht jetzt zu fließen in so eine Art Kampfeshaltung über. Für wen, für was kämpfen sie eigentlich? Für wen kämpfen sie? Natürlich für den Herrn, für sein Werk. Und für was? Für die Familie, für ihre Wohnung. Im Grunde das höchste Gut eines jeden Mannes, seine Familie und sein Haus, seine Heimat. Menschlich und physisch. Seine Familie. Und das motiviert die Menschen. Das hilft den Menschen, nochmal sich neu zu besinnen. Ähnlich wie Gideon, für den Herrn und Gideon, als er mit seinen 300 Männern diese Armee vernichtet hat, die in so einer großen Überzahl war. Kämpft für den Herrn und Gideon. Und hier, kämpft für den Herrn und für eure Familie, für eure Häuser, dass ihr gerade die Stadt Jerusalem, die ihr gerade wieder am Aufbauen seid. Und es funktioniert in Vers 9. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatten, da kehrten alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Also wir sehen in Vers 9, es funktioniert. Gott hat sein Volk ganz real bewahrt. Er hat das Gebet erhört. Er hat gesehen, sie beten und sie gehorchen und dann schenkt er Bewahrung. Die Feinde lassen ab. Ja, ich möchte da jetzt irgendwie psychologisch reingehen, ob es ihnen dann doch noch bewusst geworden ist, dass sie hier eigentlich gegen den König Artaxerxes kämpfen, ob sie die Speere und Schwerter blitzen gesehen haben, was genau war. Es ist völlig egal. Gott hat bewahrt. Gott hat die Feinde wieder zurück gerufen. Und Nehemia, er schreibt hier, Gott macht den Rat nicht. Er weiß ganz genau, wem er zu danken hat, wem Dank und wem Lob gebührt. Gott wird zum Ziel seines Lobes. Es ist eigentlich nur so eine Aussage im Nebensatz, dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hat. Aber das zeigt einfach diese selbstverständliche, natürliche Herzenshaltung Nehemias. Gott gebührt die Ehre und er reicht ihm alle Ehre zu. Gott wird das Ziel seines Lobes. Nicht seine Verteidigungsstrategie oder die Weisheit oder die Überredungskunst oder seine Motivationsansprache, Motivational Speaker zum Volk, hat geholfen. Gott hat eingegriffen, Gott hat bewahrt. Und das Volk, es baut nun weiter. Es baut sich eine feste Burg mit Gott als Schutz. Vielleicht hat auch das Kapitel Martin Luther inspiriert, eine feste Burg ist unser Gott zu schreiben. Ich weiß es nicht. Das Volk baut weiter und die nächste Verse, sie geben uns ein bisschen tieferen und detaillierteren Einblick in das Verhalten und in das Benehmen des Volkes. Und so kommen wir schon zum dritten Punkt. Die Verse, die letzten Verse 10 bis 17, wir schauen uns das reale Benehmen an. Das reale Benehmen Nehemias. Ich lese Vers 10. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeiteten, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzer bewaffnet war und die obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das eine Mauer baute. Ich muss kurz die Nase. Sorry. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeiten. Die Diener, kann man auch als Knaben oder Burschen übersetzen, das waren sehr wahrscheinlich Leute, Knechte aus Babylon oder aus der Burg Susan, wo auch immer, von wo immer er oder wo er immer hauptsächlich er gearbeitet hat. Und die guten Babylonier mussten jetzt Hand anlegen und mitarbeiten, mithelfen. Finde ich eigentlich sehr schön, dass Nehemia da überhaupt keine Rücksicht macht, keine Zweiklassengesellschaft entstehen lässt und er sagt, okay, eigentlich haben die gar nichts mit uns zu tun. Er sagt, nein, die gehören zu mir, sie sind über ihn mit dem Volk Israel identifiziert und so helfen sie mit. Und alle Obersten stehen hinter Juda, lesen wir auch noch in Vers 10. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda. Dr. Arnold Fruchtenbaum, er sagt, wenn du 5 Juden in einen Raum steckst und sie ein Thema diskutieren, dann hast du mindestens 6 Meinungen. So ist eigentlich die Mentalität. Aber hier schenkt Gott echte Einheit, um sein Werk gelingen zu lassen. Ich habe mal kurz überlegt, was wären so eine einfache Definition von Einheit. Ich bin auf 2 Punkte gekommen, aus der Einheit besteht. Anerkennung der Ordnung und Arbeiten in Frieden. Anerkennung der Ordnung, der gegebenen Ordnung und Arbeiten in Frieden. Frieden heißt, wenn 2 auf einem Weg gehen und mit allem übereinstimmen. Anerkennen der Ordnung und Arbeiten in Frieden. Und genau da wollte Sanballat angreifen. Lesen wir in dem Vers davor. Hier wollte Sanballat Verwirrung stiften. Er wollte diese Einheit auseinanderbringen, zur Not auch mit Waffengewalt. So stark war sein Hass. Aber nein, Gott schenkt Frieden, Gott bewahrt Frieden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nehemia, als er das hier schreibt, nicht an die Gemeinde gedacht hat. Es gibt weder historisch, noch grammatikalisch, noch heilsgeschichtlich Gründe, dass wir annehmen können, dass er hier einen Bauplan zur Gemeinde schreibt. Aber dennoch ist das ein Prinzip, das wir sehen und von dem wir lernen können, das wir auf unsere Gemeinde übertragen können. Und das ist etwas, das auch wir hier in der Gemeinde, hier in der reformierten Baptisten Bruchsal nehmen wollen, für uns wirken wollen. Anerkennung der Ordnung, Arbeiten in Frieden, Einheit. Das ist, worum es uns geht, dass wir in Einheit Gott verehren können. Und jeder, der hier mit dazustößt und hier dabei ist, der frage sich, ob er diese Einheit bewahren will, ob er in Einheit vor Gott leben will. Ob es real werden soll, Einheit in seinem Leben. Ab Vers 11. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der Schurferhornbläser aber stand neben mir. Und ich sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zum übrigen Volk, das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer zerstreut und weit voneinander entfernt. an dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schofahorns hören werdet, dort sammelt euch zu uns, unser Gott wird für uns kämpfen. Alle, die hier mitwirken, sie sind bereit, Leiden und Opfer auf sich zu nehmen. Leiden und Opfer für das Werk des Herrn. Und Gott ließ ihnen das Ziel vor Augen stehen, zu dem er sie in dieser Zeit berufen hat. Im Grunde haben sie um Kopf und Kragen gebaut und haben dabei aber völlig auf Gott vertraut. Sie wussten, was ist das Endziel ihres Arbeitens. Das Endziel ist primär oder oberflächlich die Wiederherstellung der Mauer, der Wiederherstellung des Tempelbezirks. Aber ihnen ging es um die Wiederherstellung der Ehre Gottes. Und daran haben alle gearbeitet. Es waren allen bewusst. Und das ist auch wieder zurück zu Kapitel 3, ein Zeugnis. Jeder Vers erinnert uns, wie die Familie bereit war, an der Ehre Gottes zu arbeiten. Nehemia, er ist nicht nur ein guter Diplomat, Bauingenieur und Beter, er ist ein hervorragender Verteidigungsminister. Wir sehen hier in Vers 14, dass er ein Frühwarnsystem installiert hat, beziehungsweise er hat einen Verteidigungsplan und eine Abwehrstrategie entworfen. Er sagt, wir haben eine große Mauer, ihr seid alle verstreut. Ich gucke, dass ich überall unterwegs bin und dass ich meinen Schofahornbläser immer bei mir habe. Und dort, wenn er blasen wird, kommt alle dorthin mit euren Waffen, denn dort wird angegriffen. Er vertraut zu 100% auf Gott, aber genauso zu 100% arbeitet er und kümmert sich um die Menschen und ist er real gehorsam. Und das ist auch etwas, das wir von Nehemia lernen. Wir lernen so viel von dem Mann, so viel, wie wir in unserer Heiligung wachsen können. Aber wisst ihr, es ist nicht 50% Gott vertrauen und 50% arbeiten, sondern es ist 100% Gott vertrauen und 100% arbeiten. Sich der Realität bewusst sein, wo wird Hilfe gebraucht und was muss ich tun? Was ist meine Rolle? Was ist meine Aufgabe vor Gott? Wo helfe ich dem Volk Gottes? Wo diene ich der Gemeinde? Vers 15. Ihr seht, wir gehen relativ schnell durch die Verse durch. Vers 15. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Boah, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Kann man nur hoffen, die haben im Winter gebaut, wo die Tage nicht so lang waren, oder? Auch sprach ich zu jener Zeit zum Volk, an jeder bleibe mit seinem Diener über Nacht in Jerusalem, damit sie bei Nacht Wache halten und bei Tag die Arbeit verrichten. Das Volk, tatsächlich waren die wenigsten Leute in der Stadt Jerusalem, als Nehemia kam. Die meisten waren in den Gebieten drumherum verstreut, da war es angenehmer, Landleben, schöne Landluft. Jerusalem hat keinen Schutz geboten, die Mauer war ja kaputt und so haben sie sich verstreut. Aber Nehemia sagt jetzt, nein, ihr müsst alle in der Stadt bleiben. Wir müssen alle beisammen sein. Gemeinschaft, Einheit, damit wir den Angriffen, falls sie kommen mögen, standhalten können. Und jemand hat diese Verse hier 15, 16 relativ poetisch zusammengefasst. Er schreibt hier, Schwert und Schaufel, Speer und Spaten wurden nun zum Dienstgerät. Gottes Lob bei Kampf und Graben ist allein von ihm erfleht. Und das sind gute Worte. Sie müssen kämpfen, sie müssen hart arbeiten. Von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, heißt es doch in diesem schönen Lied. Aber Gottes Lob bei Kampf und Graben ist allein von ihm erfleht. Sie loben Gott. Sie wissen, für was sie es machen. Und sie sind bereit, Opfer zu bringen. Opfer zu geben, alles von ihm, alles für ihn zu geben. Und dann kommen wir schon zu Vers 17. Und weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus. Jeder hatte seine Waffe bei sich und Wasser. Nach Beten, Gottes bewahren und vorbildlichem Benehmen zieht Nehemia nicht ins behagliche Pfarrhaus ein. Er nimmt sich nichts. Nein, was macht er? Er erniedrigt sich und er stellt sich auf die gleiche Stufe wie seine Diener, wie das ganze Volk um ihn herum. Wir lesen es später Kapitel 8 ungefähr wird es sein. Ich weiß nicht mal, später werden wir davon lesen, wie, stimmt gar nicht, Kapitel 50 gerade, werden wir davon lesen, wie die vorherigen Statthalter sich alle haben hofieren lassen und wie sie alle das Volk ausgebeutet haben und wie sie überhaupt nicht an Gottes Werk interessiert waren und wie sie überhaupt nicht gehorsam waren und wie Gottes Wort und Gottes Werk und Gottes Willen keinen Einfluss auf ihr Leben hatte. Nicht bei Nehemia. Nehemias Leben zeigt ganz klar, dass er Glauben hatte, dass er ein Kind Gottes war. Und so tief er sich erniedrigt, so hoch ist seine Demut. Das kann man wahrlich von Nehemia sagen. Er hat sich erniedrigt und er war bereit, sich zu demütigen, sich auf eine Stufe mit seinen Dienern zu stellen. Mit den Dienern das Wasser zu teilen. Das Wasser zu teilen. Reales Benehmen. Er hat real gebetet, er hat gesehen, wie Gott ihn bewahrt hat. Und das ist nun die Auswirkung auf sein Leben. Reales Benehmen. Hier ist relativ, nicht relativ, hier ist sehr wenig Raum für Stolz und für Selbstverwirklichung. Nehemia lebt uns vor. Israel erfährt bedrohliche Anfeindungen, aber in Gemeinschaft stürzen sie sich ins Gebet. Sie nehmen Sanballat und seine Schergen aus Gottes Hand. Sie hinterfragen nicht mit einem kritischen Warum. Schon ohne Angriff, ohne die Anfeindung war die Last des Mauerbaus fast unerträglich. Die Kraft der Lastenträger schwankt. Früh morgens vom Aufgang der Sonne bis zum Aufgang der Sterne waren sie unterwegs. Und wie kann Gott es wagen, in diese kraftlose Phase auch noch den Sanballat zu schicken? Er hätte sie doch so einfach bewahren können. Warum? Wie kann es sein, dass Gott das geknickte Rohr auch noch zu brechen scheint? Wisst ihr, das ist die falsche Frage und das sehen wir in Nehemias Leben, in Nehemias Vorbild. Das ist die falsche Frage, wieso, weshalb, warum. Die richtige Frage ist, wie reagiere ich auf Gottes Handeln in meinem Leben? Wie reagiere ich? Er lebt uns vor durch Beten und Gehorchen. Und dann schenkt Gott seinen Frieden. Gott schenkt seinen Frieden, aber er lässt sich darum bitten. Und wisst ihr, Nehemia, er steht bei all den Angriffen mit realem Glauben und reinem Gewissen vor Gott und dem Volk. Mit realem Glauben und reinem Gewissen. Und genau das ist die Voraussetzung für Gottes Kinder, um Gottes Reich zu bauen und in der Heiligung zu wachsen. Realer Glaube und reines Gewissen. Und so wird eigentlich diese relativ interessante, unterhaltsame Geschichte aus dem Alten Testament, wie Nehemia die Stadt baut und wie Gott wieder in Jerusalem einzieht, wird doch ziemlich unbequem, wenn wir uns Gedanken drüber machen. Denn die Frage stellt sich, wenn wir das im Leben Nehemias anschauen, wie sieht's in deinem Herzen aus? Ist dein Herz Heimat für realer Glaube und für ein reines Gewissen? Amen.